Sprichwort, das heißt Not lehrt beten. Letzte Woche habe ich viele Telefongespräche geführt und da haben Leute mich gebeten, für ihre Nöte zu beten. Und andere haben mir versichert, dass sie jetzt also ganz dolle beten. Es ist wirklich eine schwierige Zeit. Am Dienstag soll abgeschoben werden, der beim letzten Seminar hier war und der davor und danach einige Wochen bei mir gelebt hat. Er ist schon eine Woche in Haft. Man hat sogar noch eine zweite Anhörung gemacht, am nächsten Tag die Ablehnung geschickt. Man hat das so formuliert, dass man eigentlich nicht mal mehr das Gericht dagegen anrufen kann. Das sind Situationen, da hilft nur noch beten. Und mit Sicherheit ist er nicht der Letzte, der unter diesem Druck steht. Dann ist es schlimm, wenn man nicht sicher ist, dass Gott unser Beten hört. Hört Gott euer Beten? Macht auch, was ihr wisst.
Was wir wohnen, gibt nicht noch bessere.
Ja, besser
vor uns. Das ist gut, wenn er diesen Glauben hat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wenigstens einige unter uns gibt, die sind sich nicht ganz so sicher. Weil Beten wirklich zwei ganz unterschiedliche Ebenen hat. Einerseits ist das so einfach, dass jedes Kind beten kann oder seine Antworten kriegt. Andererseits gibt es Millionen Menschen, die beten und sie kriegen ihre Antworten nicht. Weil für das erhörliche Gebet eine ganze Reihe notwendige Voraussetzungen von Gott eingesetzt. Eine davon hatten wir schon letzten Sonntag. Gibt es noch jemanden, der sicher ist? Vorletzten Sonntag. Das ist schrecklich, wenn nur der Prediger weiß, worüber gepredigt hat.
Nee, ich kann es gar nicht wissen, ich war gar nicht da.
Vorletzte Woche.
Ja, letzten Sonntag in Leipzig. Deswegen vorletzten Sonntag.
Vielleicht dachte ich jetzt an eine Stelle, dass man nicht sich über die Not einfach freuen soll.
Da ging es um die Verbindung.
Erstmal brauche ich den Geist Gottes.
Da ging es um die Verbindung von Vergebung und dem Bitten. Genau, und dem täglichen Brot. Also wir bitten um unser tägliches Brot. Im Vater und Sohn. Ich denke, ich werde auch den nächsten Sonntag noch einiges zum Beten hier weitergeben.
Wir haben das Vaterunser.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, die wir vergeben müssen. Ich habe das weitergegeben, dass das tägliche Bitten gleichzeitig auch beinhaltet die tägliche Vergebung. Weil Jesus an einer anderen Stelle zwei Vergebungen sagt, vergeben, dann wird euch vergeben werden. Und dem Vaterunser ist das eigentlich noch deutlicher. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Also, wenn wir das ernst nehmen, dann werden wir verstehen, dass wir selbst das Maß an Vergebung festlegen, was wir von Gott kriegen, dadurch, wie wir mit der Schuld anderer umgehen. Wenn wir viel vergeben, dann vergibt Gott uns. Wenn wir unversöhnlich bleiben, immer wieder jemand anders diese Dinge vorhalten darf, dann behält Gott unsere Schuld auf. Das meine ich mit. Gebet hat auch eine sehr Herausforderung. Wer schlimme Dinge erlebt hat, der weiß, wie schwer das ist, jemand anders zu vergeben. Dass unser ganzes Gefühl und alles dagegen steht. Deswegen Vergebung bedeutet loslassen, was andere Böses getan haben. Das in die Hand Gottes geben. Das macht unser Leben leichter. Das macht nicht die Gerechtigkeit Gottes kaputt. Den, wenn ich aufhöre, mich zu rächen, dann mache ich Platz für die Rache Gottes. Ich kann auch bitten, dass Gott jemand anderes bestraft. Da muss ich aber lösen. Er muss dann mit mir genauso umgehen. Deswegen ist Vergebung der bessere Weg. Bitte nehmt euch zu den Gottesdiensten, euer Schreibzeug, eure Bibel mit, dass ihr euch solche Dinge notiert. Es ist keine Schande, dass man sich mal das Notizbuch wieder rausholt, denn zumindest ein Teil von uns wird immer mal wieder gefragt werden, was macht er denn eigentlich, wenn er Gottes sitzt?
Naja, wir sind doch zusammen und denken und reden. Danach trinken wir Kaffee. Das stimmt. Aber das ist was anderes, wenn man sagen kann, letzten Sonntag haben wir was Wichtiges über das Beten gelernt. Und zwar, dass wir vergeben sollen. Als ich nach Hause gekommen bin, bin ich zu meinem Zimmerkollegen gegangen und habe das gemacht. Und den Monat vorher hat man das andere Thema und so weiter. Das ist nicht nur eine Schikane vom Bundesamt oder vom Gericht, sondern das sind auch Dinge, die uns im Neuen Testament gesagt werden, dass wir Rechenschaft abgeben sollen über das, was wir glauben. Heute einen anderen Aspekt des Lebens. Ich habe mal etwas genommen, was von der Tradition her wieder für einige noch nicht so weit zurückliegt. Der Fastenmonat ist gerade vorbeigegangen. Wer von euch hat noch Zuckerfeste? Niemand? Das ist eine gute Gelegenheit, von Jesus weiter zu erzählen. Das meine ich jetzt.
Ja, kann man so gehören. Ich meine, das macht Jesus. Die Arbeit ist jetzt. Das ist ja, merkt man auch gerne.
Ja, aber manche sind ja im Heim und dann wird ja das Fastenbrechen nachts gefeiert und dann. Wenn man vielleicht schon nicht eingeladen wird, kann man selber mal kommen und kann in Charge verdienen und kann dann sagen, ich will euch was Wichtiges erzählen, das ist noch besser als das Superfest.
Genau.
Wirklich, ich meine das ganz ernst.
Dann kann man mal was von dem geschlachteten Schaf erzählen, was geschlachtet wurde für uns.
Das ist wirklich das. Ich auch, dass er mutig wird mit Ideen. Die Tradition, die islamische Tradition. Und das die eigentliche Grundlage so erklärt, dass jemand, der nur den Islam kennt, versteht, was eigentlich die Opfer bedeutet. Wenn wir das Brot miteinander brechen, das haben wir feiern, dann nehmen wir Bezug auf diesen Text aus dem Neuen Testament, wo es heißt, unser Passahlamm, Jesus Christus, ist geschlachtet. Und deswegen, Juden, Muslimen, Heiden, muss das Evangelium von Jesus Christus weitergegeben. Jetzt frage ich mal die paar unter uns, die mal früher gläubige Muslime waren. Ich weiß, es gab ja einige, die haben das auch nur, die sind da auch nur da hineingeboren und haben das nicht wirklich ernst genommen. Und ich denke, die das ernst genommen haben, für die ist das leichter zu verstehen, welche Bedeutung Jesus Christus hat, das Wort Gottes haben. Welchen Sinn macht das Lasten im Ramadan?
Und sich damals, wo wir waren, als Muslim gelebt, wurde gesagt zu uns, dass wir sollen fasten, dass wir lernen die anderen Leute, weil die nichts haben zum Essen und fühlen, Mitgefühl haben und mit diesen Menschen.
Richtig, das ist ein wichtiger Aspekt. Das eigentliche Ziel.
Er wollte etwas sagen.
Ja.
Genau wie Herr Mohammadi hat es gesagt, das ist auch so. Wir haben auch so gelehrt worden. Und ich meine das, wir können das diese Gelder sammeln und teilen mit den anderen Menschen. Dann wir sind auch satt, die Menschen sind auch satt.
Richtig. Aber das eigentliche Ziel dieser Wege ist, dass man Gott so beeinflusst, dass man es hört. In diesem Fall so, dass man einfach mit Gefühl, Mitleid mit anderen Menschen kennt. Jeder muss das erkennen und den Barmherzigen. Diese Aufgabe hat das Fasten nicht nur im Islam, sondern auch im Judentum und auch bei den Christen. Und ich will nur einen einzigen Vers lesen aus Jesaja 58. Könnt ihr euch anschreiben, das ist das große Fastenkapitel. Es gibt noch viele Stellen. Es gibt Propheten Daniel und bei Jesaja, bei Nehemia und in den Geschichten, also in den Königsgeschichten bei David. Was? Und im Neuen Testament haben wir viele Beispiele des Fastens. Aber in diesem Kapitel geht es eigentlich nur um das Fasten. Jesaja 58. Da steht im Vers 4, siehe, zu Hader und Zank fastet ihr und um zu schlagen mit großer Faust. Heutzutage fastet ihr nicht, um eure Stimme hören zu lassen in der Höhe.
Wenn man Blumen ist, dann sowieso manche hören.
Ja, leider ist das wirklich so. In den letzten Jahren war der Ramadan immer der gefährlichste Monat in den Reihen. Aber das war ganz klar. Wer diese Zeit nutzt, um Böses zu tun, macht den Kontakt zu Gott zu.
dann kann man sich ansonsten so lange quälen, wie man will, hat kein Ergebnis. Aber in diesem zweiten Teil von diesem Vers wird der eigentliche Sinn vom Fasten am besten beschrieben. Fasten, um unsere Stimme hören zu lassen, wenn man so will, ist Fasten das Megaton fürs Beten. Damit das so richtig laut zu überschreiten. Damit sind wir an dem Punkt, den ich heute weitergebe. Ich sage das wieder für diejenigen, am meisten, für die das Beten eine jahrelange Pflicht und oftmals auch eine Last geworden ist. Vielleicht denken Muslime, die sind ganz gläubige Leute, weil sie ja fünfmal am Tag beten. Da müssen sie wissen, ein guter Katholik betet wenigstens achtmal am Tag. Viele Jahrhunderte lang, aber auch noch bis heute, sind zum Beispiel alle Mönche und Nonnen, die im Kloster leben und verborgen haben, ihr Leben ganz Gott zur Verfügung zu stellen, mit diesen 8 Stunden gebeten, mit Gott in Verbindung. Trotzdem, oder gerade deswegen, wer das macht, der weiß, dass das oft auch eine reine Gewohnheit wird oder gar eine schwer zu erfüllende Pflicht. Spätestens dann vergisst derjenige, dass Beten eine ganz andere Funktion hat, nämlich, dass unsere Stimme in der Höhe gehört. Was ist damit gemeint, dass unsere Stimme in der Höhe gehört?
Also mir fällt jetzt dann zu einer dieser Stelle irgendwo, ich glaube in der Offenbarung, weiß ich nicht, ist das groß, dann heißt das, die Gebete gewogen werden und die, die eben nicht wirklich, die werden zurückgedonnert. Also
das steht da nicht, ne?
Wieder mal nicht, wo es steht. Also das ist auch geprüft wird, die Gebete. Das, ich meine, der Heilige Geist bringt ja eigentlich die Gebete vor Gott, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten. Sollen. Da heißt es ja wieder woanders. Also, das ist so ein bisschen. Oder?
Dort heißt es, dass die Tränen gesammelt werden. Ja. Oder das Gebet. In der Offenbarung lesen wir, dass die Tränen gesammelt werden. Und dass die Gebete aufsteigen. Gehoben werden. Aber von Zurückdummung ist nicht
geredet. Ein Stück sagt Jesus, ist ja auch, wenn er sagt, dass wir den Vater unser, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also, das sind im Himmel gehört.
Da sind wir ganz nahe dran, ein Vater unser. Lernen wir gleich am Anfang drei wichtige Dinge, unser Vater im Himmel. Das schließt alle Leute aus, die Gott nicht wirklich als Vater kennen. Niemand kommt zum Vater als durch Jesus Christus. Es gibt auch andere Leute mit Glauben. Es gibt auch in allen Religionen Menschen, die eine Beziehung zu Gott haben. Aber sie rufen ihn an als Herr. Sie haben keine enge Beziehung zu ihm als Vater. Das geht nur durch Jesus Christus. Weil er den Vater kundgemacht hat. Wenn ich Vergebung meiner Sünden habe und dadurch Gewissheit des Glaubens, dann habe ich ein anderes, enges Verhältnis zu Gott. In der Beziehung des Glaubens und des Vertrauens. Geheiligt werde dein Name, ist die erste Bitte. Das heißt, das erste Wichtige beim Beten ist, es ist auf Gott ausgerichtet. Tausende Menschen beten, lieber Gott, bitte mach, was ich meine Prüfung verstehe, dass die
Krankheit nicht schlimm ist.
Das ist was anderes als zu bitten. Dein Name sei heilig. Erste, wichtigste Haltung beim Beten ist, ich richte mein ganzes Herz, mein ganzes Sinn, mein ganzes Sein auf Gott und auf seine Sache. Dein Reich kommt. Das ist eine ganz nüchterne Bitte. Das nimmt ernst, dass im Moment unser Umgang nicht im Reich Gottes ist, sondern im Reich dieser Welt, im Reich des Bösen. Aber das ist nicht das Letztgültige. Alle die Dinge, die für uns schwierig sind im Leben, Gesundheit, Beruf, Beziehung, hat nicht die letzte Gültigkeit, sondern ordnet sich hinter Gottes Wirklichkeit.
ist nicht das Wichtigste, sondern zuerst ist die Sache Gottes das Wichtigste. Dann können wir auch verstehen, dass Dinge, die schwierig sind, trotzdem von Gott kommen und dass das Beste daraus wird. Das Dritte, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Im Himmel geschieht der Wille Gottes perfekt. Kein Engel widerspricht dem. Kein Satan kann sagen, was du willst, gefällt mir nicht, ich mache das trotzdem anders. Muss ich dort dem Hausherrn beugen? Hier hat er für eine begrenzte Zeit das Hausrecht. Aber wir, die Gemeinde Gottes, sind die Vertreter Gottes. Wie Botschaft, genau. Wir sind die Gesandten Gottes, um den Willen Gottes, der im Himmel perfekt ist, auch auf der Erde durchzusetzen. Wie macht man das? Feuer und Schwert? Das ist der große Irrtum von Mohammed und Leuten hier. Sie haben ja auch den Anspruch, der Sache Gottes zu dienen. Aber der Weg ist genau der falsche Weg. Weil der Wille Gottes auf der Erde umgesetzt wird durch Gebet. Und da sind wir bei dieser Mahnung Gottes, dass unsere Stimme gehört werden soll in der Höhe. Zu allen Zeiten haben Menschen das versucht, wörtlich zu nehmen. Warum ruft der Muezzin vom Minarett nicht nur, dass er von dort ein bisschen besser zu hören ist, sondern weil er dort näher ist? Das gibt es nicht mehr bei Muslimen. Viele Leute in Europa, die sagen, am liebsten gehe ich auf die Berge, dort bin ich Gott ganz nah. Und die Buddhisten haben ihre Gebetsfähnchen genauso auf die Berge gehängt, damit das ganz nah bei Gott ist. Wenn das der richtige Weg wäre, dann müssten wir davon ausgehen, dass man schwerhörig ist. Dass man ein bisschen näher an sein Ohr rankommt, damit er das endlich verstehen kann. Aber dieses, dass die Stimme gehört wird in der Höhe, bezieht sich nicht nur auf Gott.
Also irgendwo, ich weiß nicht, Jeremia oder Jesaja steht, durch eure Sünden habt ihr den Zugang zu Gott verwehrt und deshalb werdet ihr nicht erhört.
Das ist noch eine andere Sache. Man kann wie eine Decke zwischen sich und Gott einziehen und die Sünde hat diese Funktion. Ja?
Ist die gesamte geistige Welt, oder nicht? Also sein ganzes Gefolge.
Richtig. Die Frage der Höhe bezieht sich nicht nur auf Gott, sondern auf die geistliche Welt. Dass unsere Stimme in der Höhe gehört wird, wird deutlich. Höhe bezeichnet nicht nur das Gegenwart oder das Ohr Gottes, sondern unsere Stimme soll in der geistlichen Welt gehört werden. Wir lesen dazu eine zweite Stelle im Epheserbrief Kapitel 2. Gleich ab Vers 1, Kapitel 2. Auf euch, die ihr tut, wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitlauf dieser Welt, entsprechend den Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches. Wir lesen hier von den Mächten, die in der Luft sind. Wir haben das also nicht nur in der Sprache der Bibel, sondern auch in unserer Umgangssprache, dass man davon spricht, dass in manchen Begegnungen oder bei manchen Gelegenheiten eine ganz schwierige oder ganz schlimme Atmosphäre ist. Und man meint damit nicht, dass es dort schlecht riecht oder dass die Luft gebraucht ist, sondern dass eine Atmosphäre in der Luft hängt, die uns Angst macht oder Sorge macht oder hoffnungslos macht. Und in dieser Atmosphäre muss unsere Stimme gehört werden. In dieser Atmosphäre muss unsere Stimme gehört werden. Unser Beten hat also eine doppelte Wirkung. Es nimmt den Willen Gottes und die Kraft Gottes und wir sprechen das hinein in diese schwierige Situation oder Atmosphäre oder Lebensumstand. Und damit das funktioniert, darf man nicht solche Fehler machen, wie sie zum Beispiel in Jesaja 58 geschrieben haben. Ja. Das funktioniert dann nicht, wenn wir selber eine Atmosphäre der Gewalt oder der Bedrohung oder der Bedrückung
Ich will als drittes noch
darf
ein.
Ich, darf ja. ich dazu noch mal?
Ja.
Als du jetzt gefragt hattest, was dieses bedeutet, wenn Gott, naja, ich sag mal meine Antwort. Ich hatte in dem Moment auch so gedacht, es liegt auch ganz viel an meinem Ohr. Natürlich rede ich zu Gott, aber wie höre ich denn seine Antwort zu? Und ich denke mal, Gott hört eigentlich vielleicht alle Stimmen im Gebet, aber er redet ja auch, er antwortet auch. Und dann ist in mir vielleicht vieles verdeckt, dass ich das nicht richtig hören will oder kann. Oder eben, dass ich wirklich frei bin und sagen kann, Gott, ich kann dir zuhören, ich kann das so machen, wie du das sagst, weil ich das Vertrauen zu ihm habe.
Ich denke, dass das eine sehr eingeschränkte Art des Verständnisses von Beten ist.
Okay.
Ich fürchte, dass die meisten Christen nur meinen, beten ist, ihr redet zu Gott oder bestenfalls ihr redet zu uns. Aber mindestens dieselbe wichtige Aufgabe ist, dass unsere Stimme gehört wird in der unsichtbaren Welt. Und ich sage ausdrücklich, das kann sogar ohne gesprochenes Wort funktionieren. Wir haben ungefähr einen Monat vorher einmal diesen Psalm betrachtet, wo es heißt, eine Nacht verkündet den Nächsten die Herrlichkeit Gottes ohne Rede und ohne Stimme. Das heißt, der Anspruch oder die Kunde, die Verkündigung der Herrschaft Gottes braucht nicht mal zwingend unser gesprochenes Wort, aber es braucht diese Atmosphäre des Geistes und der Kraft Gottes. Und das soll und muss von uns ausgehen. Ich will als drittes, ich habe gesagt, das erste ist diese Frage der Hinderung. Das zweite ist, dass bestimmte Dinge unser wirksames Beten verhindern. Das zweite ist, dass das Beten diese Funktion hat, nicht nur bei Gott gehört zu werden, sondern dass wir von Gott empfangen und es in die sichtbare und unsichtbare Welt hinaus. Das erste ist, über das ich heute rede. Es gibt bestimmte Dinge, die verhindern, dass unser Beten in der Höhe gehört. Das zweite, Beten hat auch diese Dimension, nicht nur, dass wir unsere Bitten zu Gott bringen, sondern dass wir Gottes Wille, Gottes Pläne, Gottes Ziele in diese Welt, und zwar auch in die unsichtbare Welt hinein, sprechen. Und das dritte ist die Beispiele, die uns Jesus Christus dazu senden. Und ich zähle dazu einfach mehrere Erlebnisse auf, die uns so aufgezeichnet sind. Wenn Jesus Christus mit Menschen zusammengetroffen ist, die unter dem Einfluss von bösen Geistern waren, dann haben diese Geister das wahrgenommen, selbst ohne dass Jesus gepredigt hat oder erklären musste, dass er das Sohn Gottes ist. Wir lesen immer wieder solche Berichte im Neuen Testament, dass diese Leute mit einem Mal sagen, warum bist du gekommen, um uns zu beten? Oder bei dem Apostel Paulus, als er nach Europa gekommen ist, ist diese Frau mit diesem Wahrsagegeist. Und sie muss schreien, das sind die Knechte Gottes, die euch den Weg des Wüsten zeigen. Wir hatten vorhin mal jemanden hier sitzen. Hier unter uns jemand sitzen. Mit demselben Problem. Die Gegenwart Jesu Christi beunruhigt die bösen Geister. So schlüssel, dass es jemand rauspackt. Wir hatten Menschen, die hierher gekommen sind, die hier Hilfe gesucht haben, die konnten das Haus nicht betreten. So stark wirkt die Gegenwart Gottes. Das ist normales Christenleben. Und ich bezeuge das, dass es nicht nur für diejenigen, die schon viele Erfahrungen mit Jesus Christus gesammelt haben, sondern das ist Christus in uns, auch in denen, die erst gestorben sind. Diese Autorität haben nicht nur Leute, die viel Erfahrung gesammelt haben, sondern jeder, der an Jesus Christus glaubt und in dem Jesus Christus lebt, in dem ist diese Kraft. Und ich möchte, dass wir die benutzen. dass wir nicht länger laufen in dieser Welt, als ob wir die Opfer sind, die gequält werden durch diese oder jene Lebensumstände, sondern als Menschen, die auf ihren Herrn warten, aber in seiner Autorität jetzt schon leben. Wir lesen nochmal diese Stelle im Epheserbuch. Abvers 4. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr erfüllt. Er hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. 7. Wer an Jesus Christus glaubt, wer die Vergebung seiner Sünden angenommen hat, der ist in Jesus Christus hineinversetzt, ist mit ihm gestorben und begraben worden. Das bezeugen wir durch die Taufe. Das mit ihm sterben durch das Abendmahl. Aber ist auch mit Jesus Christus auferweckt worden und ist in Christus Jesus im Himmel. Vielleicht denkst du jetzt, was erzählt er davon? Im Himmel würde mir doch dahinter nicht wehtun, kann sitzen. Das stimmt, unser Körper ist hier. Aber wir werden ausdrücklich aufgefordert, dass wir uns dafür halten sollen, dass wir so leben, wir werden auch dazu aufgefordert, dass wir uns so verhalten sollen, dass wir selber uns so sehen, wie Gott uns durch Jesus Christus, in Jesus Christus, hat Gott uns alles geschenkt. Und hat er uns eben auch die Autorität gegeben über die ganze Gewalt des Bösen. Hast du Angst, dass du vielleicht abgeschoben wirst? Rede mit Gott. Hast du Angst, dass du irgendwie Krankheit verwerben kannst, rede mit Gott. Suche die Antwort. Und wenn du die gekriegt hast, dann bete das, bekenne das mit deinem Mund. Dann wirst du merken, was es bedeutet, deine Stimme gehört wird oder höher. Wenn das allein schwierig ist, mach es mit anderen zusammen. Spätestens, wenn ein zweiter Gläubiger dabei ist, ist Jesus Christus mit dabei. Es gibt solche einzelnen Situationen, solche besonderen Situationen, da sind wir mal allein. Da ist unser Glaube besonders gefordert. Aber wann immer wir die Gelegenheit haben, mit anderen zusammen so zu sein, dann, spätestens dann, kann ich erfahren, was es heißt, in der Autorität Jesu Christi in dieser Welt zu leben. Das verändert die Umstände. Wenn wir die letzten Jahre oder Jahrzehnte zurückgucken, wir haben Hunderte, ich denke Tausende solcher Erfahrungen gemacht, die durch Gierigkeit. Und ich sage nochmal, das gilt nicht nur für Leute, die erfahren, Erfahrung gesammelt haben, sondern auch für diejenigen, die noch ganz frisch im Glauben sind. Als ich vor einigen Jahren todkrank in der Klinik lag, habe ich das mehrere hundert Male genährt. Ich habe es schon oft erzählt. Ich lag dort in meinem Klinikbett, habe nach Luft geschnappt, konnte mir nicht vorstellen, wie ich den Abend noch überlebe. Wann immer mich Gläubige besucht haben. Das war vollkommen egal, ob das Leiter von einem Missionswerk oder ein Pastor oder jemand, der kurz vorher getauft war oder sogar ihre kleine Tochter. Nach wenigen Minuten ging es mir besser und nach 20 Minuten konnte ich aufstehen. Und nach einer Stunde konnte ich kaum mir vorstellen, dass es mir gerade noch so schlecht gegangen ist. Und diese Erfahrung habe ich jedes Mal. Nicht ein einziges Mal ist es anders verlaufen. Dort habe ich verstanden, was es heißt, dass Jesus Christus in uns lebt und welche Kraft von ihm ausgeht. Und das ist notwendig, das benutzen. Dass jeder von uns in seiner persönlichen Schwierigkeit mit dieser Nüchternheit und Klarheit, Glaubensgewissheit spricht, was Gott für uns.